Radio 1.
Rafah ist eine palästinensische Stadt im südlichen Gazastreifen, vor dem durch die Hamas-Gräuel ausgelösten Krieg den wenigsten überhaupt bekannt. Rafah gilt als letzte Hochburg der Hamas und damit das nächste Angriffsziel der israelischen Armee mit Bodentruppen. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte, der Einsatz werde fortgesetzt, ich zitiere, bis wir die Hamas im Gebiet von Rafah und im gesamten Gazastreifen eliminiert haben. Oder bis die erste Geisel zurückkehrt, während die Verhandlungen über Geiselfreilassung und eine Waffenruhe in Kairo weiterlaufen. Wie es bei solchen Verhandlungen zugeht, kann einer der erfahrensten deutschen Geheimdiplomaten einschätzen. Gerhard Konrad hat rund 30 Jahre für den Bundesnachrichtendienst gearbeitet, in dieser Zeit auch zwischen Israel und der Hamas vermittelt und dadurch vor 13 Jahren mittlerweile die Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Shalit erwirkt. Schönen guten Tag, Herr Konrad, ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Wiebke, ich freue mich.
Stehen die Zeichen auf Frieden, weil der Druck so groß ist?
Jedenfalls kurzfristig nicht. Die Zeichen stehen derzeit auf eine ziemlich kräftezehrende Hängepartie. Sowohl militärisch als auch außenpolitisch-diplomatisch. Sowohl für Israel auf jeden Fall und auch Hamas, das sollte man allem nicht vergessen, steht natürlich nicht gerade blendend da.
Ist das denn gerade eine kluge Strategie von israelischer Seite, die Bodenoffensive zu starten und damit die Hamas unter Druck zu setzen und gleichzeitig zu fordern oder anzukündigen, Geiselfreilassung ist das Nonplusultra und eine Conditio sine qua non, wie man so schön sagt. Also ohne das geht's gar nicht.
Es bleibt ihnen fast gar nichts anderes übrig, denn der Punkt ist ja der, sie müssen... Natürlich haben die Geiselfreilassung eine sehr hohe Priorität, eben gerade auch innenpolitisch, grundsätzlich auch. Aber sie werden Hamas nicht zu einem Kompromiss bewegen können, wenn sie nicht die Wahl zwischen in Anführungszeichen einem Übel und einem interessanten Angebot vorstellen. Und das Übel derzeit für Hamas ist nur realisierbar, wenn Hamas in ihrem letzten Stronghold, wenn dort Hamas unter Druck gerät, sodass sie flexibler werden, als sie es bisher geworden sind.
Aber Israel gerät ja auch international unter Druck. Die Zustimmung schwindet ja, immer lauter werden die Rufe bis hin nach Amerika, sagen, das geht so nicht. Auch Waffen beispielsweise werden nur noch zögerlich oder ungern ausgehändigt. Also wie lange kann Israel den Druck aushalten, den internationalen?
Ja, das ist jetzt praktisch wie bei einer Börsenspekulation. Wir sehen die Hamas-Führung in Rafah gut geschützt im Untergrund, gut geschützt durch die Geiseln als menschliche Schilde, gut geschützt auch dann durch die in Rafah zusammengepferchte Zivilbevölkerung, sagt, nun kommt doch erstmal. Übrigens haben natürlich gute Vorräte angelegt. Nicht? Das heißt, sie sitzen dort erst einmal tief und trocken, nicht hoch und trocken, aber tief und trocken. Und natürlich spekuliert Hamas darauf, dass der internationale Druck auf Israel größer sein wird als der israelische Druck, der militärische, auf sie selbst.
Hamas und Israel sind hoch verfeindet. Wie verhandelt man eigentlich zwischen zwei Parteien beziehungsweise vermittelt, die sich am liebsten die ganze Zeit an die Gurgel gehen würden?
Ja, das kann man eigentlich immer nur in relativ seltenen Situationen, in denen wirklich beide Seiten aus jeweils eigensüchtigen egoistischen Gründen feststellen, wir müssen verhandeln lassen, weil wir aus eigener Kraft das gewünschte Ergebnis erzielen können. So war das bei Gilad Shalit, so ist das auch heute. Deswegen wurden ja auch jetzt erst einmal über zwei Monate mindestens halbwegs zielführende Verhandlungen geführt. Sie dürfen eins nicht vergessen, es ist viel Kluges auf Papier geschrieben worden, soweit ich das von außen betrachten kann. Das kenne ich aber, war meine Situation auch. Ja, Sie haben dann einen wunderschönen Vertrag, er muss aber dann in einer entsprechenden politischen und strategischen Lage dann auch von beiden Seiten umgesetzt werden. Und das ist eben jetzt gerade mal wieder zunichte gemacht worden. Sie können sich ja immer streiten, wer der Erste war, der da den Todesstoß versetzt hat. Wie schon gesagt, ich kenne das zwischen 2009 und 2011 haben wir das dreimal durchexerziert.
Von amerikanischer Seite heißt es gerade, die Chancen stünden eigentlich ganz gut, weil eigentlich im Grunde genommen die Anspruchslücke und das, was da real notwendig sei, sei gar nicht mehr so groß. Das scheinen Sie anders wahrzunehmen.
Es gibt einen entscheidenden Unterschied, und zwar den, dass eben Israel und die Regierung Netanyahu sich eingeschworen hat darauf, Hamas als Organisation in Gaza eigentlich zu zerschlagen. Das heißt, die militärische Kapazität von Hamas zu verlangen, es ist eine Restkapazität in Rafah, in und um Rafah gegeben. Und die soll letztendlich zerschlagen werden. Und auch die Führung, die verantwortliche Führung für die Massaker vom 7. Oktober letzten Jahres soll ja zur Rechenschaft gezogen oder, das ist jetzt meine Interpretation, wenigstens außer Landes verwiesen werden können, irgendwo ins ferne Exil. Und hier und umgekehrt hat Hamas natürlich genau das gegenteilige Ziel. Wir Hamas wollen bleiben bzw. auch wieder zurückkehren und unsere Herrschaft in Gaza wieder einrichten. Und da ist auch schon einiges im Untergrund passiert. Sie dürfen eins nicht vergessen, was ein ganz gravierendes Element ist. Die israelischen Streitkräfte haben zwar große Teile von Gaza, wenn sie wollen, erobert. Ja, das heißt, erstmal den Hamas-Widerstand dort zerschlagen. Dann sind sie aber weitergezogen oder haben sich zurückgezogen. Und wenn sie das Gelände nicht halten, dann kommen die lieben Leutchen natürlich wieder zurück. Und das ist genau das, was derzeit passiert.
Sie haben 2011, ich habe es anfangs schon angewählt, zur Freilassung von Gilad Shalit verhandelt. Im Gegenzug sind dann damals 1.000 Palästinenser freigekommen, damit der Mann freigelassen werden konnte, der Soldat. Wie läuft das dann? Fangen Sie mit 10 an und lassen sich dann auf 1.000 hochbieten?
Ja. Nein, ich hatte das zweifelhafte Privileg, ja erst spät in diese Verhandlungen einzutreten. Also ich kann mich immer auf den Standpunkt stellen, die Sünden sind vor meiner Zeit begangen worden, zwischen 2007 und 2009. Die Zahl, die berühmte Zahl 1000, ist seinerzeit in der Regierung Olmert und sozusagen durch meine Vorgänger mit Hamas eben ausgehandelt worden. Da gibt es Gründe, ich weiß nicht, ob ich Sie damit langweilen möchte, wie man auf diese Zahl 1000 kam. Jedenfalls erbte ich die Zahl 1000 und 450 davon sollten von Hamas vorgeschlagen werden und dann natürlich von israelischer Seite genehmigt werden. Und daran haben sie sich natürlich zerfleischt über die ganzen Jahre. Denn Hamas hat alles das vorgeschlagen, was Israel sich rausgeben wollte. An langjährigen Gefangenen, also Terroristen aus israelischer Sicht und Helden eben aus Hamas Sicht. Und damit haben wir uns vergnügt.
Wes Brot, ich esse das Lied, ich singe, heißt ja bekannterweise. Also wessen Lied hat denn Israel momentan noch zu singen?
Eigentlich schon. Sie meinen jetzt, ob sie das amerikanische Lied singen sollen oder nein. Israel ist derzeit in der nicht beneidenswerten Situation, ein eigenes Lied anstimmen zu müssen. Sie können jedenfalls, sie werden sich auf Dauer natürlich nicht mit den USA als strategischem Partner verscherzen können. Und kurzfristig, die Situation ist nicht einmalig. Wir hatten diese Dinge auch schon in früheren Kriegen, bis hinein in die 70er Jahre. Da wurden auch schon dann die entsprechenden Waffenlieferungen eingestellt. Nicht? Und dann musste Israel einlenken. Das war auch 82 im Libanon-Krieg so. Nicht? Also insofern gibt es das immer wieder. Und auch hier wird man jetzt nach Kompromissen suchen. Klar ist eines, extrem unwahrscheinlich ist es, dass es einen Großangriff auf Rafah geben wird. Das ist aber auch aus militärischen Gründen wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich. Aber was es geben wird, ist ein Low-Intensity-Warfare. Dass sie haben jetzt Rafah, den Grenzübergang, haben die Israelis besetzt. Das ist durchaus von einer gewissen Bedeutung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auch versuchen werden, die noch verbliebenen Tunnels, ich weiß nicht, wie viele das inzwischen wieder geworden sind, zwischen Gaza und Ägypten zu unterbrechen. Denn dann würde man natürlich die Logistik, die Restlogistik von Hamas durchaus empfindlich stören.
So auszudrücken. Von unserer Bundesaußenministerin.
Ist vorstellbar.
Ja, von der Bundesaußenministerin ist ja bekannt, dass sie sich offensichtlich hinter geschlossenen Türen sehr wohl mit Herrn Netanyahu gestritten hat. Deshalb zum Schluss nochmal die Frage: Wer kann denn da gerade als Nation noch am meisten ausrichten am Tisch? Wer ist da sozusagen unverzichtbar? Ist es Katar?
Es ist auf jeden Fall Ägypten. Ägypten, wie schon gesagt, Ägypten steht an der Haustür von Rafah. Also Ägypten, Katar, aber auch USA. Also es bleibt bei den drei.
Vielen herzlichen Dank. Gerhard Konrad, Geheimdienstberater und ehemaliger Bundesnachrichtendienstagent und ehemaliger Vermittler zwischen Israel und der Hamas. Ich danke Ihnen für die Auskünfte und wünsche, soweit es geht, ein angenehmes Wochenende, Herr Konrad.
Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.
Danke. Tschüss.